Jawohl, ich lese aus dem Galater 4, Verse 8 bis 20. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, habt ihr den Göttern gedient, die ihrem Wesen nach gar keine Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott kennt, vielmehr von Gott erkannt worden seid, wie könnt ihr euch da wiederum von den schwachen und armseligen Elementarmächten zuwenden, um ihnen von Neuem als Sklaven zu dienen? An Tage, Monate, Festzeiten und Jahre haltet ihr euch. Ich fürchte, meine Mühe um euch war umsonst. Werdet wie ich, liebe Brüder und Schwestern. Ich bitte euch darum, denn auch ich war ja wie ihr. Ihr habt mir nichts zuleide getan. Ihr wisst, dass ich euch wegen einer Krankheit, die mich niederwarf, zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe. Trotz der Versuchung, die meine Erscheinung für euch darstellte, habt ihr mich nicht verachtet und nicht verabscheut, sondern aufgenommen wie einen Engel Gottes, wie Christus Jesus. Der Grund, euch selig zu preisen, wo ist er nun geblieben? Ich kann euch nämlich bezeugen, ihr hättet euch, wenn möglich, die Augen ausgerissen und sie mir gegeben. Also, was ist jetzt? Bin ich euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Es ist nicht gut, wie sie um euch werben. Sie wollen euch doch nur ausschließen, damit ihr dann um sie werbt. Es ist aber gut, wenn ihr im Guten umworben werdet, und zwar jederzeit, nicht nur, wenn ich bei euch bin. Meine Kinder, um die ich immer wieder Schmerzen einer Geburt erleide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt, ich wollte, ich könnte jetzt bei euch sein und in einem anderen Ton zu euch reden. Denn was euch betrifft, bin ich ratlos.
Super Schluss. Ja, wir sind in der Galater-Serie. Die gute Botschaft verändert alles. Und ich möchte direkt mit euch einsteigen in diesen Bibelabschnitt, den wir jetzt gehört haben. Vielen Dank für die Textlesung. Und zwar lese ich gerade noch einmal Vers 8. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Damals, Paulus schreibt hier ja an Christen in Galatien. Und diese Galater-Christen, von denen waren wahrscheinlich ganz viele früher mal so in heidnischen Tempeln und haben ein ausschweifendes Leben geführt. Das war oft verknüpft, Tempel, Prostitution und all das Zeugs da. Und jetzt sagt Paulus da, schaut mal, damals, als ihr Gott nicht kanntet, habt ihr diesen Götzen gedient. Und möglicherweise ist der eine oder andere da, der auch auf sein Leben zurückblicken kann. Und wieso sagt, ja, auch bei mir gibt es ein Damals, ein Leben ohne Gott. Ein Leben, wo ich auf alle möglichen Dinge vertraut habe, nur nicht auf Christus. Weiß nicht, woran du jetzt denkst. Vielleicht war das ein ausschweifendes Leben und vielleicht auch einfach ein Leben, wo du ganz auf etwas vertraut hast, was an sich gut ist, aber nicht Gott. Vielleicht denkst du, ja, früher, damals, als ich Gott nicht kannte, da habe ich alles auf eine Karte gesetzt in meinem Leben und ich habe total für meinen Beruf gelebt. Oder damals, als ich Gott nicht kannte, habe ich alles auf eine Karte gesetzt und total für Sport gelebt. Oder damals, als ich Gott nicht kannte, da war Familie mein Ein und Alles. Oder da habe ich meine Erfüllung, mein Glück, meinen Wert, meine Annahme in einer Beziehung gesucht. Oder in der Sexualität. Oder vielleicht sagst du euch, ja, damals, als ich Gott nicht kannte, da musste ich halt arbeiten, aber eigentlich arbeitete ich, um dann Freizeit zu haben. Mich ablenken zu können. Vielleicht mit Serien, mit Gamen, mit was auch immer. Ja, jeder hat so seine Geschichte und für Paulus ist klar, wer Gott nicht kennt, lebt im Damals. Wer Gott kennt oder von ihm erkannt ist, lebt im Jetzt. Für Paulus gibt es also hier einen klaren Gegensatz zwischen Damals und Jetzt und meine Frage an dich ist, lebst du schon im Jetzt? Bist du von Gott erkannt? Geh dann später noch darauf ein. Aber jetzt kommt die Frage von Paulus. Ihr, die ihr ohne Gott gelebt habt, jetzt mit Gott lebt, wie könnt ihr euch wieder zu den schwachen und armseligen Elementen zurückwenden? Er gebraucht hier ein Wort für wenden. Das Wort wenden, das ist epistrepho. Man kann es auch übersetzen mit bekehren. Also wie könnt ihr euch jetzt wieder zurückbekehren? Oder warum bekehrt ihr euch zurück, ist die Frage von Paulus. Zu den armseligen und schwachen Elementen, manche Übersetzungen haben Mächte. Wahrscheinlich denkt hier Paulus an diese vier Elemente, Feuer, Wasser, Luft, Erde. Dahinter standen ja nach griechischem Denken auch Götter, wie Poseidon und Zeus und Apollos und so. Also wie könnt ihr euch wieder hier zurückwenden zu diesen Götzen? Im ersten Moment wirkt diese Frage so, als würde Paulus hier fragen, hey, ihr habt ohne Gott gelebt. Jetzt lebt ihr mit Gott. Wie könnt ihr euch wieder zurückwenden in dieses gesetzlose Leben? Nun aber müssen wir aufpassen. Genau das war ja nicht das Problem der Galaterchristen. Danke, ja, dürft das parat machen. Das Problem der Galaterchristen war ja nicht, dass sie in der Gefahr standen, wieder gesetzlos zu sein, sondern im Gegenteil, sie standen in der Gefahr, gesetzlich zu sein. Die falschen Lehrer haben ja die Galaterchristen versucht zu verführen zur Annahme, dass es vor allem darauf ankommt, das Alte Testament einzuhalten als ein Heilsweg, um dadurch gerettet zu werden. Und im Grunde ist es unglaublich spannend, was Paulus hier sagt. Er sagt, schaut mal, Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit ist im Ende genau das Gleiche. Wer sich von der Gesetzlosigkeit zu Jesus Christus bekehrt und dann in die Gesetzlichkeit abtrifft, der ist im Grunde wieder zurück bei den Götzen. Paulus nimmt hier zwei so Begriffe, also es ist der gleiche, dientet. Er schreibt, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr. Duloio. Dulos, vielleicht kennt ihr das Wort vom Schiff. Dulos, Sklave, Diener. Duloio, ihr seid Sklaven gewesen und jetzt wollt ihr euch wieder zu Sklaven machen, dieser Götzen. Klar, eigentlich, wenn man Paulus ein bisschen weiter noch liest im Korintherbrief, 1. Korinther 8, Vers 4 und 1. Korinther 10, 19, ist klar, die Götzen, die gibt es gar nicht. Also die gibt es nicht. Schreibt Paulus, es gibt nur einen wahren Gott. Zeus, Apollos, Poseidon und so weiter existieren nicht. Aber, 1. Korinther 10, 20, was man da opfert, das opfert man den Dämonen und nicht Gott. Das ist der Punkt. Die Götzen sind eigentlich Nichtse. Es gibt sie nicht. Nicht Götter, Nichtse. Jesaja, Jeremia. Aber wenn wir diesen Götzen dienen, dann dienen wir dahinter wie fremden, bösen Mächten. Und vielleicht denken wir jetzt zunächst mal an okkulte Sünden, esoterische Sünden. Wenn wir Wahrsagerei betreiben, Horoskope über uns lesen lassen, Gläserrücken und all das, was mit dem zusammenhängt. Wenn wir wie so durch übernatürliche Mächte an ein zusätzliches Wissen kommen wollen, dann sagt Paulus, dann stehen dahinter Dämonen. Wir können wie in ein Netz böser geistlicher Kräfte geraten. Aber es geht jetzt noch weiter, auch wenn wir Götzen dienen, können wir wie versklavt werden. Also wir sehen, im Endeffekt laufen Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit auf das Gleiche hinaus. Sind beides Wege der Selbsterlösung. Gesetzlosigkeit ist so das Leben ohne Gott. Man könnte auch sagen Gottlosigkeit. Also es geht um biblische Gesetzlosigkeit natürlich, biblische Gesetzlichkeit. Und die biblische Gesetzlosigkeit heißt, ich lebe ohne Gott und ich suche mein Glück irgendwo. Irgendwo, nur nicht bei Gott. Das kann so sein wie beim verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist vielleicht so die beste biblische Illustration für ein gesetzloses Leben. Dieser verlorene Sohn, dieser jüngere Sohn, er geht zum Vater und sagt, Vater, gib mir, was mir zusteht, dein Erbteil. Er sagt mit anderen Worten, Gott, du bist für mich tot. Ich will mit dir gar nichts zu tun haben. Dann nimmt er das Geld, verprasst es in einem fernen Land, also geht so weit wie möglich weg von Gott, verprasst es bei den Huren, er lebt in Unzucht, verprasst es mit Partys, heute würde man sagen, mit Alkohol und Drogen und all dem Zeugs. Er sucht den Sinn irgendwo und wird total abhängig. Das ist der verlorene jüngere Sohn. Nun aber, vielleicht seid ihr nicht ganz so wie dieser verlorene Sohn, aber doch sucht man das Glück unabhängig von Gott. Wie erwähnt, in an sich guten Sachen. Familie, Gesundheit, Sport, Karriere, Reichtum. Das Problem ist, das, was wir anbeten, beherrscht uns. Und wir alle beten irgendetwas an oder jemand. Anbetung heißt, ich gebe irgendetwas oder jemandem den höchsten Platz in meinem Leben. Und das kann an sich etwas Gutes sein, aber das Problem ist, es wird mich beherrschen. Ich kann beispielsweise meine Familie zum Allerwichtigsten machen in meinem Leben. Und Familie ist ja sehr wichtig. Aber das Problem ist, wenn es das Allerwichtigste wird, wird es mich beherrschen und ich werde alles daran setzen, dass Familie nicht auseinanderbricht, dass alles gut kommt. Das Problem ist, wir haben es nicht im Griff und vielleicht kommt es dann doch nicht so, wie ich möchte. Vielleicht wird ein Kind oder mein Ehepartner schwer krank, das fällt alles auseinander. Oder wenn Geld das Wichtigste ist in meinem Leben, und ich alles darum tue, reich zu werden, dann werde ich nie genug haben. Es wird mich beherrschen. Es wird mich auffressen und wenn es angegriffen wird, zerstört es mich. Wenn wir Dinge, die nicht Gott sind, als Götter behandeln, werden wir ihre seelischen Sklaven. Wir wollen immer mehr, sind am Boden zerstört, wenn sie angegriffen werden. Das ist die eine Seite. Aber jetzt sagt Paulus, Gesetzlichkeit ist genau gleich. Gesetzlichkeit ist der Weg, auch ein Weg der Selbsterlösung, und zwar, dass ich durch biblischen Gehorsam meine, mir das ewige Leben verdienen zu können. Also ich suche mein Glück durch die Erfüllung der Gebote. Ich denke, wenn ich tue, was Gott will, dann werde ich gerettet. Das ist gesetzlich. Das ist wie der ältere Sohn. Im Gleichnis der verlorenen Söhne, der hatte alles. Er war immer nahe beim Vater und doch von ihm getrennt. Er hat immer versucht zu tun, was der Vater will, aber letztlich war er nur am Vermögen des Vaters interessiert und nicht am Vater selbst. Das ist gesetzlich. Wenn es mir nur um die Gaben Gottes geht und nicht um den Geber, um Gott selbst. Wenn ich meine, durch Gehorsam bekomme ich das ewige Leben. Und das war das Problem dieser Galater-Christen. Sie haben sich unglaublich stark an die Bibel gehalten. Ihr beobachtet, ihr haltet Tage, Monate, bestimmte Zeiten und Jahre, und deutet es so. Ihr schaut unglaublich genau, dass ihr den Sabbat einhält. Ihr haltet die Neumondfeste, alle möglichen Feste, die es sonst gibt und auch die Sabbatjahre. Ihr schaut ganz genau, dass ihr das, was da im Alten Testament steht, peinlichst genau erfüllt. Und meint, damit werdet ihr dann gerettet. Heute ist vielleicht das nicht unbedingt unser Problem, dass wir uns so an diese Zeiten halten des Alten Testaments. Aber es gibt auch für uns eine fromme Variante der Gesetzlichkeit. Und das ist, wenn ich mir etwas darauf einbilde, dass ich mich bekehrt habe, beispielsweise. Denke, warum wirst du gerettet? Und man sagt, weil ich mich bekehrt habe. Nein, darum wirst du nicht gerettet. Das ist die Rettung, nicht deine Tat. Oder wenn ich sage, ich bin gerettet, weil ich jeden Tag in der Bibel lese. Darum muss Gott mich segnen. Das ist dann die Auswirkung der Gesetzlichkeit, ist, wenn man plötzlich denkt, aber ich habe doch heute in der Bibel gelesen, warum passiert mir jetzt dieses Unheil? junger Mensch, der sagt, ich habe doch die ganze Zeit stille Zeit gemacht und bin trotzdem durch die Prüfung gefallen. Gesetzliches Denken. Oder wenn man meint, dass durch regelmäßigen Kirchgang man gerettet wird. Wenn man nur regelmäßig den Gottesdienst besucht, dann muss Gott mich segnen. Nein. Oder durch die Mitarbeit in der Gemeinde. Und wer mich kennt, weiß, ich muss wieder eine Warnung oder einen Hinweis machen hier. Einfach um nicht falsch verstanden zu werden. Das sind ganz, ganz gute Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe. Und die gehören zur Beziehung mit Gott. Unbedingt. Und es ist wirklich vielleicht etwas ganz komisch in meinem Leben, wenn all das in meinem Leben fehlt. Der Punkt ist, wenn ich meine, durch Bibellesen, Gebet, Gemeinde, Mitarbeit und all das, werde ich gerettet, dann wird all das Fromme in meinem Leben auch zu einem Gottersatz. Und ich stelle es an die Stelle von Gott. Nein, ich bin nicht gerettet, weil ich das tue, sondern weil Jesus für mich gelebt hat und gestorben ist. Und Paulus wird nicht müde, das immer und immer wieder zu betonen. Ich meine, es ist jetzt die vierte Predigt und es ist zum vierten Mal das Gleiche. Und ich habe gedacht, oh, ich habe heute wieder nichts Neues. Und dann habe ich so über mich selbst nachgedacht und festgestellt, aber ich muss es auch wieder ein viertes Mal hören. Und vielleicht geht es euch ähnlich. Dass wir es immer und immer wieder hören müssen, Jesus alleine, nicht meine Taten, nicht meine Frömmigkeit, all das kann mich abhängig machen, Jesus alleine. Wenn ich irgendetwas anderes als Jesus brauche, um mich glücklich oder vollwertig zu fühlen, dann wird dieses Etwas zu meinem Herrn. Es wird mich versklaven. Man könnte also Vers 8 bis 11 zusammenfassen. Paulus warnt uns vor biblischer Gesetzlichkeit. Und jetzt so die Frage, was ist das Gegenmittel? Gegen Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit? Und es ist genau das gleiche Gegenmittel. Obwohl Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit radikal unterschiedlich aussehen und ein Mensch, der gesetzlos lebt, sich von einem Menschen, der gesetzlich lebt, radikal unterscheidet äußerlich, so ist das Gegenmittel genau das gleiche. Es ist die eine Botschaft, die eine gute Botschaft, das Evangelium. Das Evangelium ist das Gegenmittel gegen Gesetzlosigkeit, wie Gesetzlichkeit. Man könnte auch sagen, gegen Relativismus wie Moralismus, gegen Religionslosigkeit wie Religiosität. Und in unserem Predigttext umschreibt Paulus das Evangelium: Mit jetzt aber habt ihr Gott erkannt, vielmehr ihr seid von Gott erkannt worden. Erkennen ist ja ein Beziehungsbegriff. Das wissen diejenigen, die das Alte Testament gut kennen, da steht immer mal wieder, Adam erkannte Eva und sie wurde schwanger. Es ist tiefste Intimität. Es ist nicht nur einfach ein Wissen, das ist, man könnte auch sagen, jetzt aber habt ihr eine tiefe Beziehung mit Gott. Vielmehr, Gott hat eine tiefe Beziehung mit euch. Erkennen. Wie können wir Gott erkennen? Nun, in der Theologie unterscheidet man zwischen allgemeiner Offenbarung und spezieller Offenbarung. Offenbaren heißt, dass sich sichtbar machen. Und es ist so, dass wenn Gott sich uns nicht sichtbar macht, können wir ihn gar nicht erkennen. Das ist unmöglich. Wir können Gott nur erkennen, wenn er sich uns offenbart. Und dann noch mehr. Wir können nur so viel von Gott erkennen, wie er sich offenbart hat. Jetzt gibt es also die allgemeine Offenbarung. Das ist die Offenbarung, wie sie jeder Mensch hat. Gemäß der Bibel hat sich Gott uns offenbart in der Schöpfung. Und jeder Mensch kann die Schöpfung betrachten, diese Werke, und er muss gemäß Paulus in Römer 1 zum Schluss kommen, dass da ein Gott ist. Und so sagt die Bibel, hat niemand eine Entschuldigung mal. Sagt, ich habe nichts gewusst. Nein, wir können die Schöpfung betrachten, wir können ja schon nur uns Menschen betrachten, wie das alles funktioniert. Und wir müssen sagen, ja, irgendwie muss es etwas mehr geben. Und das Zweite, was zur allgemeinen Offenbarung gehört, ist unser Gewissen. Wir haben wie ein Empfinden, dass es Gut und Böse gibt. Das Gewissen ist leider nicht bei allen gleich gut geeicht. Aber wir haben alle ein Empfinden, es gibt nicht nur Gutes, es gibt auch Böses. Und das hat Gott uns ins Herz gelegt. Und man könnte vielleicht sogar noch weitergehen. Gott hat wie Ahnungen in uns hineingelegt. So die Ahnung des Ewigen nach Prediger 3,11. Dass wir wie eine Ahnung haben, dass es mehr gibt als nur das hier. Und all das, sagt uns die Bibel, lässt uns erkennen, dass es einen Gott gibt. Aber es lässt uns nicht erkennen, wie dieser Gott ist, was dieser Gott will und was dieser Gott bezüglich Heil getan hat und tut. Und dazu braucht es die spezielle Offenbarung. Und die spezielle Offenbarung, die haben nur die Kinder Gottes oder das Volk von Gott im alttestamentlichen und neutestamentlichen Sinn. Vielleicht ein bisschen gröber gesagt, die spezielle Offenbarung haben wir hier in der Bibel. Es ist das Wort Gottes. Manche sagen, Jesus ist das Wort Gottes. Das stimmt. Bei Johannes erscheint, dass Jesus das Wort Gottes ist. Aber wir haben nur Jesus in der Schrift. Wir haben heute ja Jesus sonst nicht. Und darum sage ich, das hier ist die spezielle Offenbarung. Dadurch zeigt sich uns Gott. Und nun ist es so, wenn ein Mensch das Evangelium, die gute Botschaft hört und der Heilige Geist dieses Wort vom Ohr ins Herz führt, wo auch immer das Herz ist, eher da eigentlich, meine ich so. Wir sagen, ja gut, also jedenfalls es führt so ins Herz, zu meinem Willen, meinem Denken, meinen Gefühlen. Wenn das passiert, so diese zwei Dinge zusammenkommen, das äußere Wort und die innere Wirksamkeit, dann kann ich Gott erkennen und werde von ihm erkannt. Und ich nehme an, dass ganz viele von uns das erlebt haben, irgendwann. Dass dieses Wort wie verkündigt worden ist. Vielleicht durch die Eltern, durch Leiter, durch Freunde, durch Pastoren. Bei mir war es so, ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Und ich durfte sehr früh diese biblischen Geschichten hören, das Evangelium. Und mit 9 Jahren habe ich mich bekehrt, also mein Leben wie Jesus gegeben. Allerdings im Rückblick muss ich sagen, mehr als Angst, bei der Entrückung nicht dabei zu sein. Und dann war ich in einem Sommerlager mit 14 und dort habe ich vielleicht hat erst dort der Heilige Geist so richtig die Erkenntnis geschenkt, ich weiß es nicht. Jedenfalls dort habe ich mein Leben dann ganz bewusst Jesus hingegeben, meine Sünden nochmal ganz bewusst bekannt, meinen Alleingang und gesagt habe, jetzt möchte ich mit dir leben, Jesus. Nehme an, ihr habt auch so eine Geschichte, vielleicht ganz eine andere. Vielleicht wart ihr in einem Glaubensgrundkurs, nachdem ihr jahrelang, jahrzehntelang ohne Gott gelebt habt. Und dann habt ihr es wie verstanden. Das Wort wurde verkündigt. Ich glaube, Martin Luther hat mal gesagt, das Wort kommt bis ins Ohr. Und der Heilige Geist führt es ins Herz. Und ich ergänze, und wenn wir mehr machen als das, dann ist es Manipulation. Wir haben die Aufgabe, das Wort bis ins Ohr der anderen zu bringen. Der Heilige Geist, er hat die Aufgabe, es ins Herz zu führen. Also wie auch immer unsere Geschichte ist, irgendwann musste uns das Evangelium mitgeteilt werden. Das Evangelium, dass da ein Gott ist, der uns unendlich fest liebt. Ein Gott, der uns geschaffen hat. Ein Gott, vor dem wir deshalb auch Rechenschaft ablegen müssen. Ja, wir alle müssen einmal vor diesem Gott stehen und vor ihm Rechenschaft geben für unser Leben. Und das Problem ist, dass wir vor diesem Gott nicht bestehen können. Unmöglich. Wir sind Sünder. In uns selber sind wir sündiger, als wir je geglaubt haben. Und wisst ihr, das ist auch bei mir so. Ich bin in mir selber noch sündiger, als ich bis jetzt erkannt habe. Wer das nicht glaubt, soll nur mal einen Tag versuchen, nicht zu sündigen. In Taten, Worten und Gedanken. Nicht zu sündigen. Und wisst ihr, ich glaube, das wird darum ganz schwierig, weil wir das gar nicht versuchen, oft. C.S. Lewis hat mal geschrieben, die Versuchung ist nur für denjenigen sehr herausfordernd, der versucht, ihr zu widerstehen.
Ja, wenn wir immer beim ersten Eindruck gerade nachgeben, sagen wir, ist kein Problem, Versuchung. Aber wenn wir merken, ich will das nicht, dann wird es unglaublich schwierig. Und wir merken, ich bin so sündig in mir selbst, absolut verloren. Und das Problem ist, Gott ist so absolut heilig, dass wir unmöglich in seiner Gegenwart sein können als Sünder. Ja, die Bibel sagt, wir haben die Todesstrafe verdient für unsere Sündigen. Aber weil Gott uns so sehr liebt, hat er selbst die Lösung gebracht für dieses große Problem. Gott selbst wurde Mensch. Gott Vater hat seinen Sohn in diese Welt geschickt. Und Jesus Christus hat absolut perfekt gelebt. Er konnte vor seinem Vater bestehen mit seinem Leben. Und dann ist Jesus Christus am Kreuz gestorben und hat die Todesstrafe auf sich genommen, die wir verdienen. In Christus sind wir geliebter, als wir je hätten hoffen können. Absolut geliebt. Und jetzt schreibt Paulus etwas, was aber noch viel entscheidender ist, als dass wir Gott erkannt haben, nämlich, dass er uns erkannt hat. Ich war vor einigen Jahren in einem Hotel in Feusisberg. Eine Eheauszeit, also keine Auszeit der Ehe, sondern eine Auszeit als Ehepaar. Und in Feusisberg, wir wussten es nicht, aber zufälligerweise war gleichzeitig die Fußballnationalmannschaft der Schweiz dort. Und wir haben dort so Wellness gemacht und am Abend plötzlich, das ist eine wahre Geschichte, steht neben mir Sherdan Shaqiri mit seinen roten Badhosen. Stellt euch vor, ich habe mich natürlich absolut professionell verhalten. Ich habe so getan, als würde ich ihn nicht kennen. Aber stellt euch vor, ich wäre zu ihm hingegangen und hätte gesagt, hey Sherdan, ich kenne dich. Ich weiß, wer du bist. Was du machst, ich weiß sogar, wann du geboren bist, am 10. Oktober 1991. Ich kenne dich. Ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne dich. Nun, was hätte Sherdan Shaqiri wahrscheinlich gesagt? Ja, aber ich dich nicht. Und genau das ist der Punkt. Wir können noch so viel über Gott wissen, aber es macht einen riesigen Unterschied, ob wir auch eine Beziehung haben mit ihm. Ich bin von Gott erkannt, wenn ich nicht nur weiß, dass Jesus für mich gelebt hat und gestorben ist, sondern wenn ich das glaube, also wenn ich das wie im Vertrauen annehme. Ganz praktisch kann das so aussehen, dass ich meine Sünden ganz bewusst Jesus bekenne, ihn als meinen Herrn in mein Leben einlade und dann macht Gott es so, dass er meine Sünden Jesus anrechnet und die Gerechtigkeit von Jesus mir anrechnet. Und es geht noch weiter. Das haben wir letztes Mal zusammen angeschaut. Wir sind nicht nur gerecht, wir sind Söhne von Gott, also Erben Gottes, Kinder Gottes. Wir haben eine tiefe Beziehung mit Gott als Kind, Gott Vater als Kind. Also ich habe vorher erwähnt, dass das Evangelium das Gegenmittel ist gegen Gesetzlichkeit, natürlich auch Gesetzlosigkeit, das liegt auf der Hand. Aber es ist das Gegenmittel gegen Gesetzlichkeit und ich möchte euch jetzt noch ein Zitat einblenden, wo das ganz schön ausgeführt wird, warum das so ist. Richard Loveless, er schreibt, Christen, die sich nicht länger der Liebe Gottes und ihrer Annahme durch Jesus gewiss sind, unabhängig von ihrem jeweiligen geistlichen Leistungsstand, sind in ihrem Unterbewusstsein ganz unsichere Menschen. Ihre Unsicherheit weckt ihren Stolz und das führt zu einer heftigen, abwehrenden Bestätigung der eigenen Gerechtigkeit und zu einer abwertenden Kritik der anderen. Verzweifelt klammern sie sich an ihre gesetzliche, pharisäische Gerechtigkeit. Diese Unsicherheit führt zu Neid, Eifersucht und anderen Formen der Sünde. Er schreibt hier Christen, muss ich nicht urteilen, ob das Christen sind oder nicht, aber sagen wir mal Christen, die sich nicht länger so der Liebe von Gott bewusst sind, also die wie unsicher sind, reicht es, dass ich noch gerettet bin, so wie ich lebe? Reicht es? Lebe ich genügend gut oder muss ich vielleicht noch mehr tun? Solche Christen sind letztlich ganz unsichere Menschen deswegen. Und werden schnell zu Pharisäern. Und das ist etwas, was ich auch schon entdeckt habe, nicht nur bei mir. dass wenn man in einem gesetzlichen Denken drin ist, man unglaublich schnell stolz wird und sich erhebt gegenüber anderen Menschen. Und es kommt zu den Trennungen, wie Galater 3,28 steht, das haben wir auch letztes Mal angeschaut, zum Beispiel zu Trennungen im rassistischen Sinn. Plötzlich erhebe ich mich innerlich gegenüber Menschen, die anders sind, aus anderen Kulturen, andere Hautfarbe oder was auch immer. Und ich denke, zum Glück bin ich nicht so wie die. Und es führt zu Abneigung gegenüber sozial schwachen oder sozial überstarken Menschen aus anderen Schichten. Verachtung. Und das kommt letztlich aus der Unsicherheit, ob Gott mich wirklich angenommen hat. Denn das Evangelium zeigt mir, Gott hat mich erkannt. Ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin wertvoll und es ist egal, was andere über mich denken. Und es ist egal, was ich selbst über mich denke. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott über mich denkt. Und Gott betrachtet uns so, als wären wir total vollkommen, denn er sieht Jesus. Das absolute Fundament der Heilsgewissheit von uns Christen ist nicht, wie sehr unsere Herzen an Gott hängen, sondern wie sehr sein Herz an uns hängt. Wow, das ist das Entscheidende. Wie sehr Gottes Herz an uns hängt. Und das sehen wir, wenn wir zum Kreuz schauen. So, jetzt haben wir noch die Verse 12 bis 20 vor uns. Das ist ein bisschen ein längerer Text, darum werde ich für diesen Abschnitt auch noch ein bisschen länger haben als für den ersten Teil. Nein, keine Angst, meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde nur grob darauf eingehen. Es ist nämlich wie ein Einschub. Paulus macht dann den Gedanken weiter mit Vers 21, wo er eigentlich angefangen hat. Macht hier einen Einschub und es geht wie so um den Dienst am Evangelium. Und es ist wie wenn Paulus sagen würde, schaut mal, wir sind Kinder Gottes. Unsere Identität ist in Christus. Und jetzt dienen wir Gott und unseren Mitmenschen. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil wir gerettet sind. Weil wir erkannt sind von Gott. Und dieses Erkanntsein von Gott führt zu einer neuen Lebenswirklichkeit. Es führt dazu, dass wir ein Kind Gottes sind. Und jedes Kind möchte doch seinem Vater gefallen. Ich habe Kinder, ich liebe sie. Aber sie wollen mir gefallen und das merke ich immer wie mehr. Papi, schau mal. Papi, schau mal. Aufmerksamkeit. Und so ist das auch bei uns. Wir wollen doch unserem Vater gefallen mit unserem Leben. Wollen tun, was er will. Warum? Weil wir so dankbar sind für das, was Jesus getan hat. Und weil wir ihn lieben. Aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Jesus hat uns nicht nur gerecht gemacht, sondern er kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben, um uns auch wirklich gerecht zu machen, effektiv. Um uns zu verändern ins Bild von Jesus. Und wenn Jesus in uns lebt, dann verändert das mein Verhältnis zu Gott und zu den Mitmenschen. Und genau darum geht es jetzt hier. Könnte wie sagen, die Gottesliebe führt zu Menschenliebe. Und wir sehen hier, wenn wir diesen Text studieren, wie Paulus sich unglaublich aufgeopfert hat für die Galater. Sich unglaublich investiert hat und jetzt sagt er, werdet doch wie ich. Seid wie ich, investiert euch ebenso. Was bedeutet das, zu werden wie Paulus es war? Es bedeutet, dass wir kulturell flexibel sind. Denn auch er wurde wie sie. Kulturell anpassungsfähig. Unsere Liebe zu unseren Mitmenschen macht uns kulturell anpassungsfähig, sodass wir uns in allem unserer Umwelt anpassen, außer beim Evangelium. Das ist die Liebe zum Mitmenschen. Dem Juden ein Jude, dem Griechen ein Grieche, dem heutigen Menschen ein heutiger Mensch. Und das ist ein riesiges Spannungsfeld. Ich weiß, Römer 12,2 schreibt Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt, aber passt euch kulturell an. Spannungsfeld. Ich werde nächsten Freitag Kontextualisierung dann noch darauf eingehen, diesen Aufnahmen. Riesiges Spannungsfeld. Wie wir nicht gleichförmig dieser Welt sind, aber gleichzeitig anpassungsfähig bei der Kultur. Dann sehen wir bei Paulus, er war bereit zu leiden für seine Mitmenschen. In Schwachheit des Fleisches. Die Liebe zu Gott macht uns leidensbereit für unsere Mitmenschen. Und die Liebe zu Gott macht uns bereit, den Mitmenschen auch die Wahrheit zu sagen. Und das ist ganz schwierig. Wir denken oft, okay, wenn ich jemanden liebe, dann sage ich ihm das lieber nicht. Das ist falsch. Es kommt aus der heutigen Zeit, weil wir Gefühle mit unserem Ich gleichsetzen. Wir wollen ja die Gefühle des anderen nicht verletzen. Nein, Liebe und Wahrheit gehört zusammen. Wahrheit ohne Liebe, logisch, das ist lieblos, unbarmherzig, herzlos. Aber Liebe ohne Wahrheit ist reine Sentimentalität. Ist keine echte Liebe. Wer seine Mitmenschen echt liebt, wird ihnen auch in Liebe die Wahrheit sagen. Wir sehen hier, wer vom Evangelium erfasst ist, will dieses auch weitergeben. Das Evangelium verändert uns so stark, dass wir uns ganz für Gott und unsere Mitmenschen einsetzen wollen. Oh, ich könnte noch ganz viel sagen zu diesem Text, aber ich möchte jetzt zusammenbinden. Sack zusammenbinden. Wir haben gesehen, erstens, Paulus warnt uns vor biblischer Gesetzlichkeit. Wenn wir meinen, dass es auf uns ankommt, auf unsere fromme Leistung, sind wir eigentlich genau gleich, wie wenn wir gesetzlos wären. Wir dienen letztlich nicht Gott. Entscheidend ist, dass wir Gott erkannt haben, beziehungsweise von ihm erkannt sind. Eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Und aus dieser Beziehung folgt der Dienst. Und es ist mein großer Wunsch, dass wir als Gemeinde kompromisslos Jesus Christus nachfolgen, ihm alles zur Verfügung stellen. Und ich bete immer noch fast jeden Tag, Jesus, entscheide du heute über meinen Willen, meine Gedanken, meine Gefühle, alles soll heute von dir bestimmt sein. Und das ist mein Wunsch für unsere Gemeinde. Und ich glaube, wir als Gemeindeleitung, wir wünschen uns vielleicht fast nichts mehr, wie wenn alle im Gebetsabend dabei wären nächsten Mittwoch. Aber ich möchte keinen Druck ausüben. Du musst kommen. Und mein Wunsch ist, dass das Evangelium uns so tief erfasst, dass wir kommen wollen, weil wir dort dabei sein wollen, wo Gottes Schaltzentrale ist, unserer Gemeinde. Dort, wo wir ihn bitten, seine Gemeinde zu bauen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle jeden Tag in der Bibel lesen. Aber ich möchte keinen Druck ausüben, du musst und sonst bist du kein echter Christ oder so. Sondern, dass das aus einer tiefen Motivation kommt. Und ich will Beziehung mit Gott pflegen und so weiter. Und vielleicht geht ihr jetzt nach Hause und denkt, ja, die heutige Predigt war wieder gar nicht so zum Tun. Ja, ich will keine Predigt halten zum Tun. Ich will eine Predigt halten, die uns zutiefst verändert und das Tun kommt dann automatisch. So, also gibt es zwei Arten von Dienst. Dienst für Gott, um von ihm angenommen zu werden, oder Dienst für Gott, weil ich von ihm angenommen und radikal geliebt bin. Meine Frage, die ich mitgebe, wenn du Gott nachfolgst, welches ist dein Dienst für Gott? Ich bete. Und Jesus, danke, dass du alles für uns getan hast. Du hast für uns gelebt, hast für uns gestorben, sind radikal angenommen. Wir müssen nichts irgendjemandem beweisen, auch dir nicht. Wir sind einfach so dein Kind. Danke, dass du uns erkannt hast. Und du kennst meinen tiefen Wunsch, dass diese Gotteserkenntnis uns dazu führt, dass wir unser Leben ganz dir hingeben. Und sagen, Jesus, hier bin ich. Aus Liebe zu dir, aus Dankbarkeit zu dir. Jesus, verändere du uns von innen heraus. Schenk uns eine tiefe Sehnsucht, dein Wort besser kennenzulernen. Gemeinschaft mit dir zu haben im Gottesdienst. Verändere du uns, dass wir immer mehr deinem Bild entsprechen. Amen.